Einblick durch die Glaskugel in die Zukunft deines Vereins? Ja, genau das wollen wir heute tun. Wie wird sich die Vereinslandschaft zukünftig verändern? Welche Entwicklungen musst du heute schon anstoßen, um erfolgreich zu sein? Diese und viele weitere Fragen, ja, die werden wir heute beantworten, aber erst nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zum Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast rund um alle Entwicklungen, die wichtig für deinen Verein sind. Wie gewohnt mit deinen beiden Lieblingsvereinsstrategen Pascal und Martin. Wir versuchen ja in diesem Podcast immer wieder auch generelle Entwicklungen in der Vereinslandschaft dir mitzugeben, dir zu zeigen, weil sie betreffen ja eigentlich fast alle Vereine. Deswegen ist in den letzten Jahren ja immer mal wieder auch der Begriff Megatrends bei uns aufgetaucht. Also zum Beispiel solche Buzzwörter wie Digitalisierung oder demografische Entwicklung. Und während wir uns bisher vor allem einzelnen Trends gewidmet haben, wollen wir heute einmal zukünftige Entwicklungen und Trends im Gesamten anschauen und damit skizzieren, wie der Verein der Zukunft, aber auch die Vereinslandschaft wahrscheinlich aussehen wird. Ein wahrlich großes Brett, sage ich euch, was wir da bohren wollen. Deswegen freuen wir uns heute sehr, dass wir einen herausragenden Experten bei uns im Podcast begrüßen dürfen.
Hörer der ersten Stunde können sich vielleicht noch an unseren Gast erinnern, damals in Episode 16 zum Thema bessere Hallenauslastung. Und da hat er uns nämlich das Unternehmen Capacon vorgestellt oder das Startup besser gesagt. Für alle, die sich da nicht mehr so gut dran erinnern können oder die Folge noch nicht gehört haben, wir stellen unseren Gast natürlich noch einmal kurz vor. Seit mehr als 20 Jahren ist er Professor in den Bereichen Sportmanagement und Sportökonomie an der Hochschule Koblenz und damit ganz nah dran an den Themen, die Sport Deutschland berühren. Denn das bedeutet nicht nur die praktische Durchführung und die Betreuung diverser Projekte und Untersuchungen in der Sportlandschaft, sondern eben auch die Beratung von Sport- und Sportfachverbänden. Und damit ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Lutz Thieme.
Hallo, guten Abend.
Wir hatten es ja bereits angedeutet, wir wollen uns heute einmal über die wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklungen in der Breitensport- und Vereinslandschaft kümmern und einmal dann näher drauf schauen. Das ist natürlich jetzt sehr weit gefasst. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir mit einem kleinen Spiel beginnen wollen, um erst einmal eine Übersicht über den aktuellen Stand zu bekommen. Wir beginnen deswegen jetzt mit einem Satz und würden dich, Lutz, einmal darum bitten, dass du den ergänzt, so wie es aus deiner Perspektive richtig ist. Gerne kannst du auch noch einen zweiten oder dritten Satz dranhängen, wenn es zu kurz ist. Alle Sätze werden sich dabei natürlich grundsätzlich um die aktuelle Ist-Situation in Verein und der Vereinslandschaft drehen. Und damit du es jetzt nochmal ein bisschen praktischer bekommst, das ist ja auch bei den Prüfungen früher immer so gewesen, machen wir jetzt mal ein praktisches Beispiel. Also, Pascal, du bist jetzt mal der Lutz. Der demografische Einfluss auf Sportvereine in Deutschland?
Der ist definitiv vorhanden. Ich glaube, dem kann man sich nicht mehr entziehen. Merkt man gerade, glaube ich, auch durch die Gesundheitssportangebote in den letzten Jahren, die älter werdende Gesellschaft. Das hat schon ganz gut Sichtbarkeit gebracht und ich glaube, das trifft auch auf das Ehrenamt zu. Ich glaube, auch da werden die Leute älter und wir haben Probleme, Jüngere zu gewinnen.
Danke. So, Lutz, verstanden oder?
Spiel verstanden.
Sehr gut, okay. Gut, dann fangen wir mal an mit der ersten Sache. Die Sache, womit sich Vereine aus meiner Sicht am schwersten tun, ist?
Sich zu überlegen, wo sie morgen und übermorgen stehen. Vereine bewältigen eigentlich ganz gut die tägliche Arbeit und sind Meister darin der Improvisation, aber in der Vereinsentwicklung und auch in der strategischen Weichenstellung, dafür reicht mitunter die Zeit, die Energie und die Ressourcen nicht mehr.
Okay, sehr gut. Nächste Aussage. Das Problem, was aus meiner Sicht viel zu hoch gehangen wird in Diskussionen der letzten Jahre, ist?
Die Gewinnung von Kindern und Jugendlichen, weil die Gewinnung von Kindern und Jugendlichen ist eben ein gar kein Problem, weil da die Vereine sehr erfolgreich sind. Es ist das Problem, dass einmal gewonnene Kinder ab dem Alter von ungefähr 10 Jahren nicht mehr in genügendem Maße an die Vereine gebunden werden können und die Vereine verlassen. Und deswegen ist Bindung das eigentliche Thema.
Das zunehmende Denken von Mitgliedern, der Verein ist ein reiner Dienstleister, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio, ist?
schon seit Jahren beobachtbar, und es kann durch die Vereine, durch ihre Vereinskultur auch entgegengewirkt werden. Also es gibt Vereine, die eher eine traditionelle Vereinskultur der Gemeinschaft pflegen und sich durchaus erfolgreich gegen Tendenzen wehren, den Verein tatsächlich nur als Dienstleister zu sehen. Dann gibt es Mischvereine, aber da muss man klar sein, welche kulturellen Werte man im Verein leben möchte, und dann klappt das auch, weil man ist dann als dienstleistungsorientierter Verein weniger attraktiv für Menschen, die Gemeinschaft suchen, und umgekehrt dann eben auch.
Auf jeden Fall spannend, und da geht die nächste Aussage auch so ein bisschen rein. Die Zukunft und Perspektive des Ehrenamts im Verein ist
grandios, weil ohne Ehrenamt werden Vereine auch in Zukunft nicht existieren können, und das Rückgrat der Vereine ist neben den Sportstätten mit Sicherheit das Ehrenamt. Die Frage ist nur, welches Ehrenamt und wie sich das Ehrenamt in der Zukunft wandelt und wie sich Vereine darauf einstellen.
Die Aussage, die Verbandsstruktur ist sehr gut zur Unterstützung der Vereine geeignet, kann ich?
Muss ich drüber nachdenken, ob das in allen Verbänden tatsächlich auch gegeben ist, und komme zu dem Ergebnis, dass es mit Sicherheit Verbände gibt, denen das besser gelingt als anderen Verbänden, und woran das liegt, können wir ja dann nachher nochmal diskutieren.
Okay, dann nächste Aussage. Meine Einstellung zu Hauptamt im Verein ist
positiv, weil Hauptamt Ehrenamt unterstützen kann und insbesondere die Entwicklung, die wir im ehrenamtlichen Bereich sehen, aus vielerlei Gründen eigentlich dahin führt, dass Vereine, die, na, ich sag mal so, im Durchschnitt 1500 Mitglieder haben, sich mit dem Thema Ehrenamt, mit dem sowieso, aber vor allen Dingen auch Hauptamt beschäftigen müssen.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einer deiner Lieblingsaussagen. Die Infrastruktur, die Verein zur Verfügung steht, ist
völlig unterschiedlich und in der Regel nicht geeignet, um ein attraktives Sportangebot auf Dauer auch zu gewährleisten. Wir haben also deutschlandweit sicherlich sehr gute Beispiele für eine Sportinfrastruktur, wir haben aber sehr schlechte, und im Mittel scheint es so zu sein, dass die Sportinfrastruktur und der Sanierungsstau in der Sportinfrastruktur eher wieder zunimmt. Also wir hatten knapp vor Corona auch mal 2-3 Jahre, wo man sagen konnte, dass mehr Geld in die Infrastruktur, in Bäder, in Sporthallen, in Sportplätze geflossen ist, als man es, wenn man Abschreibungsmodelle zugrunde liegt, erwarten könnte. Das scheint sich aber in den letzten Jahren, letzten beiden Jahren wieder umgekehrt zu haben. So sagt zumindest das KfW-Kommunalpanel. Und die öffentlichen Finanzen sind ja, die Aussicht für die öffentlichen Finanzen sind ja leider nicht so gut, dass es da zu erwarten ist, dass wir eine Umkehr haben.
Jetzt gehen wir mal auf den Themenbereich Digitalisierung. Ich werfe dir eine Aussage zu, und die lautet: Die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse im Verein ist sehr schleichend und hat noch Luft nach oben. Meine Einstellung dazu ist,
dass sich da die Vereine durchaus ein bisschen mehr anstrengen könnten und die Kompetenz, die sie zweifellos in ihren Vereinen haben, auf der Basis von ehrenamtlichem Engagement gewinnen können, um die Digitalisierung und auch die Möglichkeiten, die Digitalisierung für die bürokratischen Prozesse innerhalb des Vereins ermöglicht, einfach zu verbessern.
Ich denke, dass die Aussage, Vereine müssen immer mehr wie Unternehmen handeln,
falsch ist.
Und die letzte und vielleicht spannende Frage, eine Sache, die ihr mit Blick auf die Ist-Situation in Sportdeutschland vergessen habt, ist?
Das fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ich würde sagen, den Leistungssport aus dem Breitensport heraus zu denken und entsprechende Strukturen zu schaffen, die dann eben auch dafür sorgen, dass es beispielsweise positive Voten bei Olympiabewerbungen gibt.
Sehr gut, also so ein bisschen die Verknüpfung, weil das ja oft isoliert voneinander betrachtet wird. Okay. Mhm. Da waren ja jetzt schon ein paar echt spannende Aussagen dabei. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei unserem kleinen Spielchen hier. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft, zumindest in die nähere Zukunft, nämlich auf die nächsten Minuten hier im Podcast. Von daher lass uns gerne noch mal in ein, zwei Punkte etwas tiefer einsteigen, weil du hast ja jetzt schon ein paar Dinge gesagt, die auch spannend sind. Ich fange mal an bei dem Dienstleistungsgedanken der Mitglieder. Wir haben so ein bisschen Situation, du hast gerade selber gesagt, der Verein muss über Kultur sich selber definieren, lockt damit auch natürlich ein Klientel an Mitgliedern an. Wir merken aber auch, dass wir eben verschiedene Bindungseffekte auch haben. Ländlich und urban geprägte Gebiete entwickeln sich anders. Wir haben so ein bisschen schwindendes Engagement auf der einen Seite, hauptamtliche Strukturen, die sich aufbauen in größeren Vereinen. Von daher wäre die Frage, was muss denn ein Verein tun aus deiner Sicht, wenn er in so einem Zwiespalt drin ist gerade? Also Beiträge erhöhen und jemanden einstellen, fusionieren, irgendwie auf alten Werten und Traditionen versuchen zu beharren und nichts ändern. Was ist deine Empfehlung vielleicht?
Also ich denke erstmal, dass es nicht die Empfehlung geben kann, genauso wenig wie es den Verein geben kann, sondern die Kraft des Vereins ist ja die Fähigkeit, aus der Kraft seiner Mitglieder Gemeinschaft für ein gemeinschaftliches Ziel hinzuarbeiten, Gemeinschaft zu schaffen für ein gemeinschaftliches Ziel. Und das gelingt Vereinen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das kann tatsächlich die Einstellung eines Hauptamtlichen sein. Es kann das Beharren auf traditionellen Werten sein. Es kann aber eben auch eine gewisse Öffnung und Dienstleistungsorientierung nach außen sein. Wichtig finde ich es nur, dass man diese Prozesse mit den Vereinsmitgliedern, mit denen, die den Verein tragen, kommuniziert, partizipativ entscheidet, welchen Weg man geht und egal für welchen Weg man sich entscheidet, man wird dann Menschen verlieren, die sich eine andere Art von Verein erhofft haben. Die gehen hoffentlich in andere Vereine, die mehr ihren Interessen und ihren Angebotswünschen entsprechen. Aber man wird Menschen gewinnen, die eben genau diese Art von Verein suchen. Das ist wieder die Frage, hat man die Kraft, über den heutigen Tag hinaus zu schauen, welcher Verein wollen wir sein, wo wollen wir morgen, wo wollen wir übermorgen hin und welche Menschen passen zu uns und das wirft aber auch die Frage auf, welche gegebenenfalls nicht. Und da sind wir, glaube ich, bei so einem Punkt, der dann aus einer Verbändesicht mitunter schwierig ist. Ein Verein sollte nicht auf Teufel komm raus wachsen oder sollte seinen Erfolg an einem Mitgliederwachstum festmachen, sondern es gibt sowas wie die optimale Größe eines Clubs. Und der Verein hätte dann in seinem Einzugsgebiet auch eine optimale Größe, wenn genau die Menschen zusammengefunden haben, die unter den Bedingungen, die sie gemeinsam miteinander vereinbart haben, die Größe möglichen Möglichkeiten für eben die Mitglieder des Vereins bereitgestellt haben.
Das löst aber möglicherweise ja auch beim Vorstand so eine gewisse Schockstarre aus, ne? Also das sind ja schon Weichen, die ich dann stellen muss. Ich muss mich möglicherweise auch in eine Richtung entwickeln, die mich erstmal Mitglieder kostet, die mich dann auch nicht gut dastehen lässt erstmal, ne? Also da kann ich schon verstehen, dass sich diese Sachen vielleicht nicht immer oben auf den Tagesordnungspunkten einer Vorstandssitzung finden.
Nee, in jedem Fall. Und auf den Tagesordnungspunkten der Vorstandssitzung steht ja sehr selten Strategisches, sondern es steht ja vor allen Dingen das auf, was am morgigen Tag gemacht wird und wo Übungsleiter angekündigt haben, aufzuhören, wo es vielleicht Probleme bei der bei den Sportstätten gibt, wo wir uns gegenseitig als ehrenamtlich Engagierte Dinge zwischen die Füße werfen, die vielleicht nicht sein müssen. Und das verstellt aber eben so ein bisschen auch den Blick auf das, was morgen und übermorgen sein könnte und die Fähigkeit, auch darüber nachzudenken, über den heutigen Tag hinaus. Und das müssen sich, glaube ich, Vereine, genauso wie Verbände, bewahren, damit es eben auch wirklich über den Tag hinaus etwas ist, was bleiben kann. in den Vorstandssitzungen.
Das wäre ja auch eigentlich ein super Thema, was man auf so einer Mitgliederversammlung diskutiert, ne? Also, weil dann kriegst du ja im besten Falle dann auch mal die Leute zusammen, die den Kern des Vereins ausmachen. Und im kommenden Frühjahr sind ja auch wieder einige Mitgliederversammlungen. Da könnte man ja mal so eine Arbeitsphase einbauen. Was hältst du denn davon?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Eine Mitgliederversammlung ist ja erstmal eine relativ formale Angelegenheit. Und ob man eine Mitgliederversammlung wird auch nicht von jedem besucht, von jeder besucht. Und man hat eigentlich dann immer eine spezifische Auswahl von Vereinsmitgliedern, die auch Mitgliederversammlungen interessieren, die ja auch an Formalien gebunden sind. Die Kunst ist, glaube ich, Formate zu finden, die Mitglieder interessant finden, die Mitglieder anziehen und die auch Mitglieder anziehen, die man vielleicht als Vorstand noch nicht so im Blick hat. Weil es ist ganz klar, dass wir unsere Ehrenamtler in den Vereinen vor allen Dingen durch persönliche Ansprache rekrutieren. Und keiner von uns kennt, selbst in kleineren oder mittelgroßen Vereinen, alle Mitglieder, sondern hat eigentlich immer die im Blick, mit denen man Kontakt hat, die vielleicht ähnlich zu einem selber sind und verliert dann ganz schnell Menschen aus dem Blickfeld, die einfach nicht angesprochen werden, die von sich aus gegebenenfalls auch nicht auf den Vereinsvorstand zukommen, die vielleicht auch eine Vereinsstruktur noch nicht irgendwie erlebt haben, weil sie nicht im Verein sozialisiert worden sind. Und solche Menschen haben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht in ein vorhandenes ehrenamtliches Interesse hinein gefragt zu werden, sodass sie dann sich dann eben seltener in ehrenamtlichen Positionen bei uns in den Vereinen und Verbänden wiederfinden.
Jetzt haben wir ja ganz viel schon darüber gesprochen gehabt, oder beziehungsweise du hast gesagt gehabt, dass Vereine sich weiterentwickeln müssen, sich gegebenenfalls auch wandeln müssen. Wenn wir jetzt mal die langfristigere Perspektive jetzt rausnehmen, heißt ja, jeder Wandel ist ja auch verbunden mit Engagement oder halt mit Strukturänderungen und so weiter und so fort. Hauptamt, da sind wir uns, glaube ich, einig, tendiert dann eher dazu, dass Vereine größer werden müssen, einfach weil das natürlich auch bezahlt werden muss. Jetzt haben wir ja auch häufig immer diese Diskussion oder was man so aus den Vereinen hört, ja, wir finden keine Engagierten und so weiter. Also es ist ja, jeder Verein ist ja individuell und es wird diese Vereine immer geben, die Engagement finden, weil sie zum Beispiel neu gegründet sind, weil das ein ganz anderes Spirit ist. Aber so mal gesamt auf die Vereinslandschaft gesehen, wenn du jetzt mal so an nächsten 10, 20 Jahre denkst und auch überlegst, so demografiemäßig, wie sich das so entwickelt, glaubst du, dass von der Ausstattung der Vereine, also kleine Vereine, mittlere Vereine, große Vereine, das in den Verhältnissen immer noch so sein wird? Oder dass es mehr und mehr so eine Tendenz schon zu größeren Vereinen gibt und zu einer verringerten Anzahl von Sportvereinen in Deutschland?
Das hat ja mehrere Aspekte, deine Frage. Ich fange mal vielleicht an mit dem ersten Aspekt, Vereine müssen sich wandeln. Da würde ich sogar schon mal ein Fragezeichen setzen. Ist ein Verein schlecht, der sagt, ich mache das, was ich die letzten 10 Jahre mit Blick auf meine Mitglieder erfolgreich gemacht habe? Und zwar genau nur das. Ich kümmere mich auch nicht um neue Mitglieder. Und wenn keine neuen Mitglieder kommen, dann machen eben die alten Mitglieder genau das, was sie schon die letzten 10 Jahre gemacht haben. Und irgendwann stirbt der Verein dann tatsächlich aus. Ist das ein schlechter Verein? Und ich würde sagen, nein, weil er genau das macht, für das er gegründet wurde, nämlich seinen Mitgliedern das zu offerieren, was diesen Mitgliedern wichtig ist. Und insofern ist auch, gibt es aus meiner Sicht erstmal daraus keinen Zwang, sich wandeln zu müssen. Nun ist natürlich das Ende eines Vereines nicht das Ziel eines Vereins, sondern ein Verein muss natürlich oder wird natürlich schauen, wie schaffe ich die Balance zwischen den Interessen, die meine Mitglieder, die ich aktuell habe, und denen, die möglicherweise Interesse am Verein haben und Vereinsmitglieder werden wollen. Und das hängt in entscheidendem Maße mit Sportstätten und mit ehrenamtlich Engagierten zusammen. Und bei den ehrenamtlich Engagierten ist es in der Tat so, dass aktuell die sogenannte Boomer-Generation eigentlich das Gros der Ehrenamtler stellen. Und wenn man nochmal genauer ist, dann sind es die Männer der Boomer-Generation. Und wir wissen aus Studien zum Ehrenamt, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt und auch der Umfang zum Ehrenamt durchaus am Ende einer Berufslaufbahn nochmal ansteigt, aber dann auch abfällt, also jetzt nicht mit 65, auch nicht mit 67, aber dann so in Richtung 70 durchaus abfällt. Das heißt also, die Boomer-Generation erreicht jetzt ein Alter, in der die ältesten Boomer genau in diese Abschwungphase hineinkommen, und diese Abschwungphase wird dann eben auch Jahrgang für Jahrgang der Boomer-Generation erreichen. Und normalerweise haben wir es ja immer auch mit einer wachsenden Bevölkerung zu tun gehabt, aber das ist ja schon lange vorbei, und wir haben also einen großen zahlenmäßigen Gap zwischen den Jahrgängen, die der Boomer-Generation angehören, und den Jahrgängen, die eigentlich diese Lücke aus den jungen Jahrgängen wieder auffüllen. Und zwar ist die Lücke ungefähr ein Drittel. Das heißt, wenn es 100 Menschen in dem Altersbereich von jenseits der 60 gab, gibt es jetzt ungefähr 66 Menschen, die in dem Altersbereich von knapp unter 20 in das Ehrenamt hineinwachsen. Wir haben keine Belege dafür, dass die Präferenz zum Ehrenamt nachlässt. Und trotzdem haben wir natürlich immer die Berichte, wir finden keinen. Diese Klage ist übrigens schon 100 Jahre alt. Aber die könnte natürlich auch dadurch entstehen, dass wir schlicht und ergreifend weniger junge Menschen haben. Nicht, weil diese jungen Menschen weniger Ehrenamt machen würden. Vielleicht machen sie anderes Ehrenamt oder haben sie eine Präferenz für anderes Ehrenamt. Aber sie sind schlichtweg weniger Menschen. Und deswegen können auch die ehrenamtlichen Strukturen, die geprägt sind von dieser Boomer-Generation, so wie sie jetzt derzeit funktionieren, schlicht und ergreifend schon wegen der Zahl der zur Verfügung stehenden nachrückenden Ehrenamtler nicht aufrechterhalten werden. Aus diesem Grunde bedarf es tatsächlich eines strukturellen Wandels dessen, was wir heute Ehrenamt nennen. Eine Möglichkeit ist tatsächlich Unterstützung von Hauptamt. Eine andere Möglichkeit ist die Splittung von Positionen. Also das BGB-Vorstand muss kein kennt nicht den Begriff des Vorsitzenden. Also ein Verein kann eben auch durch mehrere BGB-Vorstände ohne einen Vorsitzenden geführt werden. Und solche flexibleren Strukturen zu offerieren, gelingt den Sportvereinen weniger gut als ehrenamtlich basierten Initiativen aus dem Bereich von Bildung, aus dem Bereich von Politik, aus dem Bereich von Jugendhilfe, aus dem Bereich von sozialen oder dann eben auch Umweltverbänden. Und daraus, also aus dieser demografischen Entwicklung heraus, kommt schon ein struktureller Druck in die Vereine rein.
Da würde ich trotzdem nochmal nachfragen, weil der letzte Teilfrage hast du noch nicht beantwortet. Was denkst du, wie die Anzahl und die Größenstrukturen aussehen in 10, 20 Jahren? Weil, ich sag mal so, wenn wir weniger Engagierte haben, haben wir ja auch logischerweise weniger, die Sport machen, oder wir haben sogar mehr, weil es halt jetzt, ich will nicht sagen Trend ist, aber ja schon ein sehr hohes Bewusstsein dafür da ist und vielleicht das Ganze abgefangen werden muss.
Ja, also über die Entwicklung, über die Mitgliederentwicklung können wir nachher vielleicht nochmal sprechen. Wir haben ja eine abnehmende Tendenz von Vereinen. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber selbst mit zunehmenden Mitgliederzahlen nimmt die Zahl der Vereine tendenziell ab. Wenn man schaut, was das für Vereine sind, dann sind es in der Regel so mittelgroße Vereine. Und ich glaube, auf die lasse dann tatsächlich auch der größte Anpassungsdruck. Also letzten Endes müssen die sich entscheiden, will ich noch wachsen, dass ich dann tatsächlich hauptamtliche Arbeit finanzieren kann. Klammer auf, das ist wieder ein bisschen sportartspezifisch, das gelingt den Golfvereinen oder Tennisvereinen schon mit einer deutlich geringeren Mitgliederzahl, Klammer zu, aber die mittelgroßen Vereine. Oder schrumpf ich auf eine Vereinsgröße, die mir ermöglicht, noch einen hohen hohen Grad an Bindung und einen hohen Grad an Angebotsvielfalt für die dann geringere Anzahl der Mitglieder zu offerieren. Aber dieser Bereich dazwischen, der ist, glaube ich, am stärksten unter strukturellen Druck.
Der hängt sich ja dann auch, dieser strukturelle Druck, an die Strukturen, die damit dranhängen. Ich gucke auf den DOSB, ich gucke auf die Landessportbünde, ich gucke auf die Landesfachverbände oder auf die Spitzensportverbände. Auch die müssen ja irgendwie dann darauf reagieren. Wie siehst du das?
Also du meinst jetzt insbesondere mit Unterstützungsstrukturen für den Verein?
Genau, zum Beispiel Unterstützungsstrukturen, aber genauso auch in den eigenen Strukturen. Also ist der Sportverband heute noch der Sportverband in 20 Jahren? Oder andersrum, ist er in 20 Jahren der gleiche wie heute? So ist die richtige Frage, weil auch da muss ja sicherlich dann auf die Bedarf und Bedürfnisse reagiert werden.
Ja, also ich glaube schon, dass dieser strukturelle Druck, den ich versucht habe gerade zu beschreiben, dazu führt, dass die Beratungsangebote, dass die Unterstützungsangebote in den Verbänden überdacht werden müssen von ihrer Struktur, aber eben auch von ihrer Vernetzung. Also ich beobachte gerade eine ziemliche Orientierung einiger Verbände auf die Vereine und sehe aber bei den Vereinen auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil sie plötzlich ein Überangebot an Unterstützungsangeboten haben, von denen sie gar nicht mehr wissen, wie sie die eigentlich bewältigen, weil sie ja viel lieber erstmal den morgigen Tag bewältigen, als über den übermorgigen und so nachzudenken. Das heißt, ein beliebiges Wachsen von Unterstützungsstrukturen führt nicht dazu, dass die Vereine tatsächlich stärker werden, sondern es bedarf dann tatsächlich ein intelligentes System, auch ein koordiniertes System von Elementen sportübergreifender Angebote, Beratungsangebote, gepaart aber schon mit Angeboten, die eher sportartspezifisch sind, weil ja die Angebote in den Sportvereinen eben sportartspezifischer Natur sind und auch sehr häufig gebunden sind an Wettkampfbetriebe oder zumindest an der Ausübung der Sportarten. Und da ist, glaube ich, noch auch Synergien zwischen den Verbänden zu erzielen. Also was macht jetzt zum Beispiel ein Landessportbund und was macht zum Beispiel ein Fußballverband, der vom DFB aufgefordert wird, Vereinsberatungen im Rahmen des DFB-Masterplans zu leisten?
Siehst du denn da Entwicklungen, die in die Richtung gehen? Oder was müsste passieren, damit es in die Richtung geht?
Also ich glaube, es gibt verschiedenste Modelle, die reichen von einer sehr, sehr, sehr engen Kooperation bis zu einer völligen
Separation,
ja. Genau, ja, danke. Also man weiß zwar, dass dass der jeweilige andere da etwas macht, aber ist von dem jeweilig anderen Angebot nicht überzeugt und meint daher, lieber eigene Wege zu gehen. Und ich rate dann immer dazu, die Vereinsposition oder die Position des Vereines einzunehmen und erzähle gerne dann die Geschichte, dass in meinem Großsportverein dann im Keller sich pro Jahr Broschürenpakete noch und nöcher angesammelt haben, die aber keinerlei Einfluss auf die wirkliche Vereinsarbeit haben. Und da denke ich mir manchmal, abgestimmte Angebote seltener sind mehr als immer noch den Versuch, die Vereinsaktiven zu erreichen oder die Vereinsengagierten zu erreichen, weil der Informationsoverload, der hat uns ja schon längst gekillt. Und wenn wir jetzt aus einer Verbandssicht natürlich schauen, warum nehmen Verantwortliche in den Vereinen unsere Angebote nicht wahr? Dann ist unsere Antwort sehr häufig, weil sie die nicht wahrgenommen haben, müssen wir eben nochmal eine Mail schicken und wir müssen sie zwingen, in irgendwie Verbandssysteme hinein etwas zu geben und so weiter und so fort. Und wir denken in Kategorien von mehr von demselben und das hat schon in der Stufe vorher nicht funktioniert. Warum soll es jetzt in der Stufe nachher mit noch mehr Information auch funktionieren. Ich habe aber da keinerlei Ideen, wie man diese ständige Information, diesen ständigen Steigerung von der Informationsdichte in irgendeiner Art und Weise bekämpfen kann.
Das ist extrem schade, weil die Frage hätte ich nämlich jetzt direkt gestellt, weil ich beschäftige mich auch beruflich damit so ein bisschen, dass halt eine gewisse Durchdringung einfach nicht passiert. Das ist, aus der Verbandsperspektive, du hast gerade, wir nehmen die Vereinsperspektive ein, Verbandsperspektive ist, glaube ich, häufig, wir machen extrem viele gute Sachen, sie werden aber nicht genutzt. Und Hypothese, hast du ja selber gesagt, die werden nicht genutzt, weil sie nicht bekannt sind. Also schreibe ich noch eine Mail. Und ich stelle mir so ein Tannenbaumsystem vor. Ne? Also ganz oben haben wir den DOSB oder den Fachverband, ist relativ egal. Dann hast du irgendwelche lokalen Gliederungen dazwischen und ganz unten sind die Vereine. Und bis diese Information einmal durchgesackert ist, vergeht sehr viel Zeit, es geht Informationen verloren und möglicherweise erreiche ich halt den ersten Vorsitzenden mit einem Thema, was ihn persönlich aber nicht berührt und dann ist die Information tot, weil sie wird nicht weitergeleitet an die Person, die ich eigentlich erreichen möchte. Hättest du dafür eine Lösung gehabt, würde ich sie sofort nehmen, aber ich habe rausgehört, das ist nicht ganz so einfach, ja.
Nee, also es ist überhaupt nicht einfach. Und das, was wir dann auf der Vereinsebene erzeugen, ist ja genau wieder dieses Gefühl des Überfordertsein, weil jetzt kommt noch eine Mail und jetzt kommt noch eine und jetzt muss ich dann noch eine andere Anforderung sichten, sodass eigentlich dann wiederum das Tagesgeschäft so viel Überhand gewinnt, dass man wiederum nicht über den Tag hinaus gucken kann, obwohl das genau in der Mail, die heute gekommen ist, gefordert wird.
Wäre dann der radikale Ansatz nicht eigentlich, wir machen das System platt, also so im Sinne von, wir schaffen jetzt alles quasi ab, wir legen alles zusammen, es gibt nur noch einen Ansprechpartner und der macht die Informationen, der macht die Angebote und der ist auch der Ansprechpartner für die öffentlichen Fördermittel.
Das ist aber Theorie, weil wir haben ja so viele Player in diesem System, so viele auch Interessen, so viele Verbände, dass so ein Gleichgewicht auf einem ganz niedrigen Niveau sich nicht halten wird. Dann fängt der Erste an, dann muss natürlich der Zweite nachziehen und die Informationsspirale beginnt dann bei Null von vorne und dreht sich wahrscheinlich nochmal in schnellerem Maße auf das heute schon vorzufindende Maß.
Genau, also wir sind nicht auf der grünen Wiese, aber ich glaube auch nicht, dass passiert mit Föderalismus und allem, was dahinter steht. Aber Martin hat die Hand oben. Martin, was magst du einbringen?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir noch ein anderes Problem an der Geschichte haben. Also zumindest in dem Beispiel, so wie es Lutz gerade geschrieben hatte. Wir gehen ja immer davon aus, dass wir von oben nach unten Informationen durchgeben und versuchen dann, dass die Leute darauf reagieren. Aber man muss ja auch mal sagen, das ist genau dieses Problem, was dann auch da ist. Der erste Vorsitzende liest und für den ist es nicht relevant. Vielleicht ist es für jemand anders in der Abteilung relevant oder für einen anderen Verein. Oder vielleicht haben die ein ganz anderes Problem, was sie eigentlich lösen wollen, wo es aber diese Information nicht gibt oder sie nicht wissen, wo sie die Informationen herholen. Und ich glaube, man muss das System eigentlich von andersrum denken. Du musst überlegen, wenn du diese Förderung machen willst, egal ob du das jetzt über die verschiedenen Strukturen machst, also über die verschiedenen Verbände oder Fachverbände, musst du überlegen, okay, wie schaffe ich, dass ein Verein, der ein aktuelles Problem hat, ohne große, sag ich mal, Ängste, jemanden anzusprechen, weil das ist ja auch häufiger ein Problem, an den Punkt kommt, dass er diesen Informationsfluss startet und der Verband dann entsprechend aktiv helfen kann und dann quasi einwirken kann, weil das wäre viel effektiver, weil dann hast du nicht diese Überflutung an Dingen. Klar, es gibt gewisse Informationen, die musst du teilen, aber es gibt auch viele, die sind halt einfach nutzlos, die weiß ich oder die sind für mich halt nie relevant. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache hier mal einen großen Shift im Thema, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema künstliche Intelligenz denke, da ist es ja in der Industrie jetzt immer mehr so, dass es Anwendung geben wird, die über diese, ich sag's jetzt mal, die einfachste Form über Chatbots sehr automatisierte Antworten geben kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt denke, wäre das für mich eine Institution, die zum Beispiel sowas kreieren könnte, wo man sagen kann, okay, wir geben ganz, ganz viel Informationen rein, die geprüft sind, also zum Beispiel rechtliche Informationen, juristisch geprüft, wo ich dann einen individuellen Chatbot fragen kann als Verein, Gesamtdeutschland, wo ich sagen kann, okay, die Frage und dann sagt der Chatbot, ich weiß die Antwort oder ich weiß nicht und du müsstest bitte den kontaktieren. Das wäre zum Beispiel eine Lösungsmöglichkeit in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, über die man mal nachdenken könnte, um zum Beispiel das Thema zu beheben. Und dann kann man sich vielleicht auch gewisse Informationsfluten sparen, weil man ein gewisses Thema damit schon abgedeckt hat.
Ja, ich scheue es mich fast zu sagen, aber vielleicht ist es auch nur theoretisch, weil was passiert denn? Wir suchen nach einer Information und möchten, dass diese Information glaubwürdig und relevant ist. Und wir suchen also nach einer vertrauenswürdigen Information. Und wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wie Informationen jetzt zum Beispiel zu einem Vereinsvorsitzenden kommen, dann sagt der, oh, da rufe ich die an oder jenen oder da weiß ich, dass auf der FIPS-Seite des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen dazu irgendwie etwas steht. Das heißt, wir haben ein Bild von, wo wir Informationen herbekommen. Und das Problem, vor dem manche Verbände stehen, ist, dass diese Informationsgeber eben nicht deckungsgleich sind mit den offiziellen Informationen der Verbände. Und da gibt es irgendwie einen Guru, der weiß alles über X, der hat aber mit dem Verband eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt müsste der Verband, der normalerweise die Informationen an die Vereine heranbringen würde, in Social Media würde man Influencer nennen, diesen Influencer, der aber nicht identifizierbar ist, weil er eben im richtigen Leben steht und nicht virtuell über die Follower zu identifizieren ist. Jetzt müsste dieser Influencer tatsächlich auch die vom Verband die zutreffenden Informationen erhalten. Und das ist eine ziemlich schwierige Kiste. Und ich glaube, dass es letzten Endes bei Chatbots und bei KI auch wieder um das Thema Vertrauen geht. Und welche Informationen kann ich wirklich vertrauen und auf welcher Information kann ich denn meine Entscheidung zum Verein dann auch treffen? Und Da wird es KI-Anwendungen geben, klar. Die werden kombiniert werden mit persönlichen Bekanntschaften, die werden kombiniert werden mit Beratungen, aber das erstreckt sich sehr, sehr, sehr individuell. Es wäre übrigens ein tolles Forschungsthema, mal sich ein paar Vereinsvorsitzende, auch Frauen herauszugreifen. Wo kriegen die eigentlich ihre relevanten Informationen zum Verein her? Und bin sicher, dass das in vielen Fällen nicht zur Freude der Sportverbände ist, weil es aus ganz anderen Quellen kommt.
Aber meinst du nicht trotzdem, dass man damit nicht alles abdecken kann, das glaube ich schon, aber glaubst du nicht, dass so, wenn eine Institution wie die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt zum Beispiel, die einem wirklich, also schon sehr geprüfte Informationen, der ja dann nur reingeben würde, schon mal einen Großteil abdecken kann? Weil man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, manchmal sind die Informationen ja so harmlos, dass, ich sag mal so, wenn man sehr viel im Game ist, dann stellt man sich diese Fragen nicht mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Verein gründe, da gibt es ja so Fragen wie, was gibt es überhaupt für Positionen im Verein, was brauche ich, wie viele Gründungsmitglieder brauche ich und solche Sachen. Und das sind ja Informationen, die kann ich ja über sowas zum Beispiel super abdecken. Also klar, bei so ganz speziellen Key-Informationen wird es dann schwierig, aber...
Also klar, aber diese Informationen sind ja heute schon bei nahezu jedem Verband abrufbar. Und trotzdem werden die Fragen an natürlich Personen gestellt oder werden per Telefon an Vereinsberater herangestellt oder gibt es Personen, die sagen, nee, dem traue ich aber nicht, was da auf der Seite des Landessportbund Niedersachsen von mir auch immer steht.
Und dann ist es immer noch eine Frage, ob es eine Bring- oder eine Hohlschuld ist bei Informationen. Ne? Also auch nochmal ganz wichtig irgendwie, kommen wir zu der Person oder halt nicht? Also ich glaube, viele Informationen liegen gerade irgendwo und werden nicht genutzt. Also im Sinne von, sie sind vorhanden. Das heißt, wir haben kein Wissensproblem, wir haben so ein Umsetzungsproblem dann immer wieder. Ne? Also es ist jetzt, wenn ich einen Verein gründe und dann finde ich die Information, ich muss es trotzdem selber machen. Ne? Und das ist ja bei ganz vielen Themen auch so, du hast ja am Anfang auch gesagt, das Tagesgeschäft frisst so viel Zeit, da ist einfach nicht viel Zeit für Strategie. Und welche Vorstände machen das denn, sich mal wirklich die Zeit dafür zu nehmen? Das ist halt auch so ein Kernproblem am Ende von so einem Vereinsentwicklungsthema. Wenn ich mich entwickeln möchte, du hast gesagt, vielleicht möchte ich das nicht und muss ich das nicht, aber unterm Strich, Zeit ist die Ressource am Ende. Die ist entscheidend, wenn ich von Ehrenamtlichen rede.
Genau, und meistens ist es ja auch so, dass wenn man neue Strukturen anfängt zu etablieren, es meistens schlechter läuft als vorher. Das heißt, ich brauche auch noch einen langen Atem, muss Kritik aushalten, bevor dann die Gewinnperiode kommt und sich zeigt, dass die Veränderungen wirklich dann auch positiv für den Verein sind. Und das muss ich intellektuell erfassen, das muss ich aushalten können und das muss ich durchstehen können. Und zusätzlich muss ich dann diese Veränderungsprozesse nebenbei zu dem, was der täglichen Arbeit sowieso von mir verlangt ist, tun. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung für Vereinsvorstände, die Vereine nicht nur verwalten, sondern eben steuern und vor allen Dingen verändern wollen.
Was ja wieder ein Plädoyer dafür ist, dass wir gutes Freiwilligenmanagement brauchen, um Arbeit zu verteilen auf mehreren Schultern, dass wir eventuell darüber nachdenken müssen, dass wir in der Verwaltungsprozess-Bürokratie-Landschaft Deutschland über hauptamtliche Strukturen nachdenken, um eben den Ehrenamtlichen diese gedanklichen Kapazitäten auch geben zu können. Und drittes vielleicht, wir haben über KI schon gesprochen, dass es auch technische Hilfsmittel braucht, um da irgendwie ja Einfluss zu nehmen oder halt auch so einen Prozess mitzugestalten.
Ja, und die Sportverbände müssen sich auch hinterfragen, an welcher Stelle sie dazu beitragen können, die Ehrenamtler von bürokratischen Dingen zu entlasten oder eben nicht noch mehr bürokratische Dinge zu schaffen.
Ja, definitiv. Und das ist ein schönes Thema. Ich bin auf relativ vielen Workshops unterwegs und höre mir die Sorgen von den Ehrenamtlichen oder von den Engagierten an. Und da kommt das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau natürlich immer wieder. Aber irgendwie wird das eher mehr als weniger. Hast du eine zündende Idee, jetzt abseits von der und der Paragraf, die Normen müssen abgeschafft werden, aber warum wird es immer mehr oder wie gehen wir das Thema an? Vielleicht aus Sicht von Politik, Verbänden, warum, wie gesagt, warum wird es mehr, warum kriegen wir es nicht hin, dass es weniger wird?
Also ein Teil ist natürlich auch extern getrieben. Also wenn ich an Datenschutzgrundverordnung denke oder dann auch das Thema, was ja gerade auch in DOSB stark diskutiert wird, Safe Sport, wie schaffe ich es, eine wirklich erstrebenswerte Sicherheit im Sport herzustellen. Und der erste Punkt ist, dass über neue Regelsysteme nachgedacht wird. Also man versucht sehr instinktiv etwas, was man für verbesserungswürdig hält, über Regelsysteme zu regeln. Und wenn man Regelsysteme einführt, hat man Regeln und man braucht eben auch Menschen, die diese Regelsysteme überwachen. Und Regelsysteme entfalten dann eben auch ihre eigene Dynamik. Und Regelsysteme ziehen Regelungen nach sich, müssen überwacht werden. Und die Folge ist, dass wir so eine Aufwärtsspirale an Regelungen haben, die überwacht, die durchgesetzt, auf die man hingewiesen wird. Insofern ziehen Regelungen dann eben andere Regelungen nach sich. Worüber wir wenig nachdenken ist, welchen Gewinn wir wirklich aus diesem Regelsystem ziehen. Haben wir dann wirklich den Zustand, der mit dieser Regelung verbunden sein soll, erreicht und mit welchem Aufwand haben wir es erreicht? Denke ich manchmal, dass es nicht genügend Vertrauen an Vereine beispielsweise gibt, dass die mit schwierigen Situationen auch ohne die Regelsysteme durchaus angemessen umgehen können.
Und ich glaube, damit können wir auch einen kleinen Haken hintermachen, hinter das Thema Bürokratie und das System an sich. Weil ich finde, du hast einen ganz spannenden anderen Punkt vorhin mal angeschnitten, auf den ich mal zurückkommen möchte. Und zwar hast du gesagt, wir haben ja auch eine sich verändernde Gesellschaft, nicht nur vom Alter her, sondern auch von der Zusammensetzung her. Wir haben Menschen, die zugewandert sind, die nicht sozialisiert worden sind in diesem, ich gehe mal in den Sportverein, ich mache mal ein Ehrenamt, weil das mein Vater gemacht hat, meine Mutter gemacht hat, mein Opa schon irgendwie Kassenwart war oder so. Wie siehst du denn diese Situation und was rätst du für einen, die vor einer Situation stehen, sich daran anpassen zu müssen?
Ja, also es ist auch da wiederum schwierig, so allgemeine Ratschläge zu geben. Aber ich glaube, dass wir erstmal für uns realisieren müssen, dass wir Menschen, vor allen Dingen Menschen im Blick haben, die ähnlich sind zu uns. Und ist auch kein Geheimnis, sagt die Psychologie, die Soziologie, dass wir auch tendenziell das besser finden, was so ähnlich ist, was wir auch machen würden in den Situationen, dass uns Menschen sympathischer sind, die ähnlich gestrickt sind wie wir. Und die Welt ist bunter und wir erreichen mit Menschen, die so sind wie wir, eigentlich die Zukunft der Vereine nicht mehr in dem Maße, wie wir uns das eigentlich wünschen. Das heißt, wir müssen über den Tellerrand hinausgucken und unsere eigenen blinden Flecken antizipieren. Und das ist schon eine ziemliche Leistung, die da von jedem gefordert wird. Aber ohne den kommen wir, glaube ich, nicht aus. Und das, was wir dann eben auch für selbstverständlich halten, dass man weiß, wie ein Sportverein funktioniert, dass von vornherein klar ist, dass es kein Dienstleistungsverein ist oder keine Dienstleistungsorganisation etc., das kann man eben nicht mehr voraussetzen bei der Vielfalt der Vereine, der Vielfalt der Vereine oder vor allen Dingen dann auch der Vielfalt der Menschen. Und die Frage, die sich dann wieder erhebt, ist, ein Verein lebt ja vor allen Dingen von Bindung und von Gemeinsamkeiten der Menschen, die in dem Verein Mitglied sind. Und an welcher Stelle ist denn das Maximum an Diversität, wo wir sowohl die Bindungswirkung haben, als auch die notwendige Offenheit, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Und wo sind wir jenseits des Maximums? Und da gibt es eben zwei Richtungen jenseits des Maximums. Das ist einmal, ich schöpfe die Vielfalt der Menschen nicht optimal aus oder ich überdehne die Vielfalt der Menschen auch und habe dann die Bindungswirkung im Verein abnehmend. Sodass ich dann eben bestimmte Menschen nicht mehr heimisch im Verein, nicht mehr gebunden an den Verein fühlen. Und dann bin ich auch über dieses Optimum drüber. Und dieses Optimum zu finden, ist keine leichte Geschichte und schon gar nicht mit Mathematik verbunden, sondern sehr, sehr, sehr stark mit einem Gefühl dafür, was ein Verein noch leisten kann und was dann gegebenenfalls nicht.
Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Ich würde es ergänzen so, wenn ich mir voraussetzen kann, dass die Menschen sozialisiert sind in diesem Duktus Vereinsleben, dann hilft mir eben eine starke Vereinskultur eben aber dabei, sie abzuholen und ihnen so ein bisschen die Normen und Riten und Traditionen dann auch mitzugeben, aber sie werden sich anpassen müssen. Also es ist ja auch klar, wenn ich eine neue Menschen oder eine neue Vielfaltsgruppe quasi da reinkriege, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Es entstehen so ein bisschen Konflikte. Du hattest vorhin auch mal gesagt, das ist so der Ort, an dem Demokratie ja herrscht. Wir können Sachen ausdiskutieren, aber genau das führt eben auch zu Reibungen. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Das hast du vorhin auch gesagt, es geht am Anfang erstmal, gibt es Reibung, aber ich glaube, wir sind da ein Stück weit auch drauf angewiesen. Weil, wenn wir es jetzt versäumen, diese Menschen an das Vereinsleben ranzubringen, dann haben wir spätestens bei der nächsten Generation das Problem, dass die abgewandert sind, also gedanklich vielleicht auch, dann engagieren die sich woanders oder bringen sich woanders ein. Und dann haben wir eben die Sozialisierung im Verein nicht mehr, sie sind woanders sozialisiert und dementsprechend versteht sich dieses Problem in die Zukunft halt auch noch weiter und verstärkt sich dann möglicherweise auch noch.
Ja, also würde ich zustimmen, Vereinskultur ist gleichzeitig inklusiv und exklusiv. Und das macht auch dann die Schwierigkeit eben aus. Und natürlich ist Vereinskultur jetzt auch nichts Starres, sondern wird auch von den Menschen, die diese Vereinskultur leben und indem sie sie leben, auch fortsetzen, geprägt. Ja, wir haben ja auch gerade die Diskussion um die Vorkommnisse da in Borkum, wo eine sehr lange Tradition offensichtlich sowohl inklusiv als auch exklusiv gewirkt hat und die man ja jetzt auch nochmal deutlich auf den Prüfstand stellt und wo man dann die Vereinskultur, es ist ja da auch ein Verein, kein Sportverein, ein Traditionsverein, durch eine Weiterentwicklung dieser sehr langen Tradition auch versucht, uns hier und jetzt zu überführen. Das heißt, überall dort, wo die Vereinskultur so traditionell ist, dass sie nicht mehr der Wirklichkeit der Menschen oder vieler Menschen entspricht, dann verliert sie auch die Bindung an den Alltag der Menschen und gewinnt keine Menschen für sich.
Das ist auf jeden Fall wahr und da müssen wir auch drauf achten. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe. Wir fallen immer wieder zurück auf das Tagesgeschäft. Das ist ja Strategie. Ne? Also ich kann eine Kultur natürlich nicht beeinflussen auf dem Reißbrett. Ich muss sie trotzdem irgendwie beeinflussen aus einer Vereinsführung, aus einer Haltung heraus. Und damit, ja, ich versuche mal einfach das Thema ein bisschen umzuschwenken. Sind wir wieder auf dem, was wir ganz am Anfang schon mal hatten, was wir aber irgendwie links liegen lassen hatten und nochmal das Thema Dienstleistung, ehrenamtsorientierter Verein und damit auch verbunden vielleicht das Thema der Wert des Vereines im Sinne von, was bezahlen die Leute eigentlich dafür? Und wir sind ja bei uns im Podcast auch immer der Meinung, dass die Mitgliedsbeiträge von Vereinen zu günstig sind oder oftmals auch so günstig sind, weil eben ehrenamtliche Arbeit mit eingepreist wird. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, wenn es nicht mehr genug Leute gibt, dann müssen diese Beiträge auch eben steigen, damit man Leistungen auf Dritte auslagern kann. Würdest du dem Ganzen zustimmen und sagen, dass die Vereine ihre Mitgliedsbeiträge erhöhen müssen, um langfristig zukunftsfähig bleiben zu können?
Ich würde eher sagen, dass die Vereine, dass es ein Weg ist, Zukunftsfähigkeit dadurch zu erlangen, hauptamtliche Arbeit in die Vereinsarbeit zu integrieren. Dass aber natürlich auch Vereine geben kann, die auch morgen und übermorgen gute Arbeit leisten, weil es ihnen gelingt, genügend ehrenamtliche Arbeit zu akquirieren oder weil sie schlichtweg zu klein sind, um hauptamtliche Arbeit sich leisten zu können und vielleicht auch eben leisten zu wollen. Also überall dort, wo ehrenamtliche Arbeit nicht mehr in dem Maße gegeben ist, dann muss über eine Beitragserhöhung auch der Weg zu hauptamtlicher Arbeit zumindest diskutiert und hoffentlich dann eben auch eröffnet werden. Also das ist so, was anderes bleibt ja nicht. Also entweder es macht jemand im Ehrenamt oder es macht keiner im Ehrenamt, dann bleibt die Arbeit liegen. Aber so viel Arbeit kann auch wiederum nicht liegen bleiben, ohne dass es an die Substanz des Vereines geht. Und an der Stelle hilft dann eben nur der Einkauf von Arbeitskraft und das heißt Hauptamt.
Du hattest ja vor uns bei den Ergänzungsfragen noch angedeutet gehabt, dass du gerne über das Thema Mitglieder sprechen möchtest. Ich habe so das Gefühl, das passt gerade ganz gut genau in deine letzte Aussage rein. Deswegen würde ich dir mal die Bühne jetzt überlassen und du sagst einfach mal deine Gedankengänge und wir steigen darauf mal ein.
Da wollte ich darauf aufmerksam machen, dass sich ja gerade die Sportverbände, egal welcher Couleur, dafür feiern, dass es neue Mitgliederrekorde gibt. Und da wollte ich zumindest eine andere Lesart der Zahlen in die Diskussion werfen. Wenn man sich nämlich mal die langfristige Mitgliederentwicklung anschaut, dann ist die im Wesentlichen stabil, Klammer auf, wenn man die Fanmitgliedschaften der Fußball-Bundesliga-Vereine und der Traditionsvereine rausnimmt, dann ist es sogar leicht rückläufig oder gibt es nochmal zumindest ein anderes Bild. Und jetzt haben wir die Corona-Delle. Und wir haben nach der Corona-Delle erreichen wir ein Mitgliedsniveau, was über das Vor-Corona-Maß hinausgeht. Und daraus leiten die Verbände eine hohe Attraktivität des organisierten Sports ab. Eine ein bisschen andere Lesart ist die, dass wir ja eine langfristige Entwicklung haben, wo Kinder, Jugendliche in den Verein eintreten und dann ab dem Alter von 10 Jahren, ein bisschen sportartspezifisch, auch tatsächlich wieder austreten. Und die Corona-Delle ist nicht zustande gekommen, weil wir in den oberen Jahrgängen extrem viele Austritte hatten. Da unterscheiden sich die Kurven von vor Corona und nach Corona eigentlich überhaupt nicht, auch zum langjährigen Mittel, sondern wir haben wegen fehlender Angebote und nicht verfügbarer Sportstätten schlicht und ergreifend 2 Jahre lang nur wenig Eintritte von Kindern bis zum Alter von 10 Jahren. Und das ist der eigentliche große Peak. Sportvereine gewinnen bis zu 80% bei den Jungen und 60% der Mädchen im Alter von 9 bis 11 Jahren in die Sportvereine. Und wenn die nicht kommen, dann habe ich natürlich einen totalen Einbruch dann eben auch der Mitgliederzahlen. Das ist die Corona-Delle. So, was passiert jetzt nach Corona? Nach Corona kamen die, die keine Chance hatten, in den Sportverein zu kommen, die kamen in den Sportverein hinein, haben an die Tür geklopft, aber gleichzeitig kamen auch die, die normalerweise dran sind, die also schon die Jahrgänge, die im langjährigen Mittel eben in die Vereine hineinkommen. Wir haben also im Wesentlichen zwei Kohorten, die gleichzeitig in die Sportvereine hineingegangen sind. Und dieser Effekt erklärt zum großen Teil diesen überschießenden Effekt, den wir in den Mitgliedszahlen sehen. Jetzt ist die Frage, gelingt es den Sportvereinen in höherem Maße als vor Corona, diesen Doppeleffekt durch Bindung auch langfristig zu erhalten? Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir in spätestens 3 Jahren erhöhte Austritte. Und das, was wir mit der Corona-Delle haben, wird jetzt kompensiert durch das Nach-Corona-Hoch, aber es wird sich langfristig wieder einpendeln in die langfristige Entwicklung der Mitgliederzahlen. Es sei denn, uns gelingt Bindung als Vereine.
Das ist schon mal gut zu wissen, weil dann können sich Vereine darauf einstellen, was sie in 2, 3 Jahren erwartet. Nicht, dass sie sich wundern.
Ja, das können Vereine übrigens ziemlich gut, weil das Hauptmerkmal für den Eintritt von Vereinen ist die Geburtsrate. Man kann jetzt zum Beispiel für Fußball sind wir ungefähr ein Drittel der Vereine und über den Fußball kommen sehr viele Kinder auch in den Sport hinein, früher dann noch, also in früherem Alter, dann noch über das Mutter-Kind-Turnen und dann gegebenenfalls noch über Schwimmen lernen, aber Fußball ist ein guter Indikator dafür. Und es gibt einen ganz, ganz, ganz hohen Zusammenhang zwischen der Geburtenrate und der E-Jugend dann 6 oder 7 Jahre später. Und deswegen können Fußballvereine heute mit Blick auf die Geburtenraten schon wissen, jetzt nicht exakt jeder Verein, aber schon einen Fußballkreis oder auch einen Fußballverband, wie viel E-Jugendmannschaften in 6 bis 7 Jahren tatsächlich in den Vereinen spielen.
Ich denke, dass das nicht 5% der Vereine machen. Oder diese meine, sich das überlegt haben und durchrechnen.
Nee, also nicht mal der Verbände.
Ja, ich würde vielleicht da trotzdem noch einhaken wollen gleich, weil jetzt haben wir über 2, 3 Jahre geschrieben, lass uns noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Wir haben ja gerade über das Thema Integration gesprochen, wir haben gesagt, es gibt Schwierigkeiten. Also ich sag's mal so, aus meiner Sicht ist es immer so ein bisschen, es kommt darauf an, wie viel auch in einem Verein integriert werden soll. Also wenn es einmal eine sehr große, separate Gruppe kommt, ist es grundsätzlich schwieriger, als eine Einzelperson zu integrieren. Wir wissen, dass die Demografie nicht unser Freund ist. Zuwanderung mal außen vor, aber auch da haben wir gerade gelernt, Zuwanderung ist ja schwierig oder schwieriger, sage ich mal, zu sozialisieren im Sportverein. Das heißt also perspektivisch würde ich jetzt erstmal sagen, vermutlich in den nächsten 10, 15 Jahren haben die Verbände das Problem, dass sie sagen müssen, oh, unsere Mitgliederzahlen sinken. Würdest du dieser Theorie denn zustimmen oder würdest du sagen, nee, das ist falsch oder das dauert länger?
Also, wir haben für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen tatsächlich eine Prognose gemacht, die ist, hängt in starkem Maße von der Bevölkerungsprognose ab. Und es gibt ja Bevölkerungsprognosen des Statistischen Bundesamtes, da wird mit hohen Zuwanderungsraten, mit niedrigen Zuwanderungsraten, mit höheren Geburtenraten, mit niedrigeren Geburtenraten gerechnet. Und alles in allem sind die Prognosen für den Landessportbund NRW ziemlich stabil und schwanken je nach Annahme um 400.000. Also das ist jetzt, das ist 10% ungefähr, nicht mal 10% der Mitglieder im Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Das heißt, diese Prognose relativ stabil und auch da wiederum eher abhängig wirklich von den Geburtenraten.
Ja, und ich glaube, Martin, was du auch noch vergessen hast, ist, der Sport verbindet ja, ne? Also Sport ist so international. Das, was sich vielleicht verändern wird, ist die Sportartenlandschaft. Also Fußball ist ja ein gutes Beispiel, globales Phänomen. Gibt ja auch ein Bundesprogramm Integration durch Sport, ne? Also der Sport hat da schon gewisse Aufgaben auch. Aber wir werden uns halt auch vielleicht dann dran gewöhnen müssen, dass es halt Cricket-Vereine gibt oder Baseball stärker wird oder jetzt gerade American Football rüberkommt und sowas, ne? Also, gehört auch dazu.
Ja, wir müssen uns nur dem halt öffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema E-Sport hier denke, da gibt es ja bis, also klar, man könnte jetzt Vereine machen, aber die Frage ist, ob die Strukturen nicht inzwischen so ausgebildet sind, dass es überhaupt noch wirklich attraktiv wird, ist für viele, das dann umzumünzen oder das aufzubauen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Bevölkerung immer unsportlicher wird. Das heißt, wenn ich dann, sage ich mir, den ersten Schritt in Sport mache und diese Unsportlichkeit habe und vielleicht nicht im Verein sozialisiert bin, ist vielleicht ein erster Schritt vielleicht eher YouTube. Fitnessstudio oder sage ich mir, dass ich mir irgendwie online einen Trainer versuche zu suchen. Also ich glaube schon, dass das, also ich bin mir noch nicht sicher, ob wir alle Faktoren da so abschätzen können und da so ein eindeutiges Urteil bilden können. Ich bin da völlig bei euch, dass wir natürlich andere Sportarten, sowas wie Cricket, das wird kommen. Also da brauchen wir uns keinen, also wenn, sag ich mal, der Wunsch des Landes, sage ich mal, zum Beispiel IT-Kräfte aus eben Indien anzuwerben oder aus Pakistan, dann werden wir mehr Cricket-Vereine brauchen. Es ist so, weil die Leute sich sonst hier nicht wohlfühlen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Sportverein als Institution wirklich immer notwendig ist, ja auch für die Sportausübung und das von den Personen auch gesehen wird. Weil wir haben über das Thema Gemeinschaft gesprochen, das stimmt, aber man kann Gemeinschaft auch anders erreichen, man kann genauso Sport auch anders erreichen. Und da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, aber wir haben ja in Deutschland diese Tradition, über die Verbände das Wettkampfsystem zu organisieren. Und wenn du in Richtung Wettkampfsystem gehst, dann bist du immer irgendwie in Richtung Verbände unterwegs. Ich glaube aber, dein Einwurf hat noch eine andere Dimension. Also wenn wir über Wandel reden, können wir das ja auf zwei Ebenen tun. Nämlich einmal dann tatsächlich der Wandel in einem Sportverein. Also ein Sportverein macht sich fit, ein einziger für die Zukunft. Man könnte aber eben auch sagen, dass es eigentlich völlig egal ist, ob der einzelne Sportverein sich wandelt. Hauptsache, das Kollektiv des Sportvereins, also alle Sportvereine in einer Region, bilden das ab, was in dieser Region nachgefragt wird. Und dann gibt es eben einen neuen Cricketverein, aber nicht jeder bestehende Verein muss auch tatsächlich Cricket anbieten. Und dann sterben Vereine und die Neugründung der Vereine unterscheiden sich fundamental von den Vereinen, die eben aus Mitgliedermangel heraus aufgelöst worden sind. Das heißt, der Wandel muss nicht immer unbedingt auf der Ebene des einzelnen Sportvereins stattfinden. Er kann auch innerhalb dieses Sportvereinskollektivs stattfinden durch Ausscheiden von Sportvereinen, die sich eben überlebt haben und durch Neugründung von neuen Sportvereinen.
Das würde aber dafür sprechen, dass du mehr Neugründungen erwarten würdest in diesem Konglomerat dann.
Ja, und das ist ein guter Punkt, weil kann ja mal fragen oder ihr könnt ja mal rumfragen bei den Landessportbünden. Ich weiß es für den Landessportbund Rheinland-Pfalz. Der kann nicht sagen, wie viele Sportvereine tatsächlich sich abgemeldet haben. und wie viel neu gegründet worden, sondern er kann nur den Salto dieser beiden Werte sagen. Und es macht ja schon einen Unterschied, ob 1000 Sportvereine aufgelöst werden und 1100 neu hinzukommen oder ob keiner aufgelöst wird und 100 hinzukommen. Und das ist aber zum Beispiel ein Wert, der zumindest für das Land Rheinland-Pfalz nicht herauszubekommen war und aktuell auch noch nicht herauszubekommen ist.
Da sind wir wieder bei dem Thema Datengrundlage und dass sie nicht genutzt wird. Also entweder besteht sie da in dem Falle jetzt nicht. Und wir hatten das Thema Bestandsdatenerhebung. Ich glaube, da werden sehr, sehr viele Daten auch erhoben, die man ja auch über einen sehr langen Zeitraum schon hat und auswerten könnte. Ich glaube, das wird auch noch Potenzial dann nicht genutzt und gerade auch in dieser Verknüpfung, Synergie mit den Fachverbänden und sonstigen, dass man wirklich mal ein umfassendes Bild bekommt.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Wir müssen gucken, welche Daten sowieso vorliegen und welche Informationen man aus diesen Daten heraus ziehen kann. Das betrifft die Vereinsentwicklung bis hin dann eben auch zur Talententwicklung. Da, wo es natürlich extensiv Daten gemacht werden, ist in Training, Trainingssteuerung, Spitzenbereich etc. Und mich wundert ja immer die Datenfixierung in diesem Bereich des leistungsorientierten Trainings bis hin dann eben, dass man eben auch mit einer mit einem Fitness-Tracker rumrennt und dann Daten für den Hausgebrauch erhebt. Und das steht, finde ich, in einem krassen Gegensatz zu dem, was wir an Daten über unsere Strukturen erheben und dann vor allen Dingen auch auswerten.
Als Träger einer Sportuhr, die meinen Schlafzyklus trackt, fühle ich jetzt mal kurz mich ertappt, aber genau das ist es, ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung und Datenerhebung, Datenverknüpfung und dann eben auch Nutzung dieses Potenzials. Ich habe noch, wo wir gerade über Digitalisierung sprechen, einen Gedanken im Kopf. Und zwar, wir hatten Corona ja schon angesprochen und wir hatten vor Corona ein gewisses Landsterben. Leute, die vom Land weggezogen sind, dementsprechend Vereine, die dort irgendwie Probleme bekommen. Das könnte sich jetzt umgedreht haben, ein bisschen durch die Homeoffice-Regelungen, so sie denn bestehen bleiben. Und wenn wir schnelles Internet auf dem Land bekommen, natürlich nur. Das wäre ja auch nochmal so ein Potenzial, irgendwas, was momentan nicht ganz abschätzbar ist, aber was man zumindest den Verein auf dem Land zusprechen kann. Kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht.
Aber gerade Vereine auf dem Land sind dadurch geprägt, dass sie in stärkerem Maße eine geschlossene Gemeinschaft bilden und die notwendige Offenheit nicht in allen Fällen dann tatsächlich auch zeigen. Also in städtisch geprägten Vereinen ist es selbstverständlich, wenn man neue Mitglieder gewinnt oder dass man neue Mitglieder willkommen heißt. Ich kann mir vorstellen, dass es einige ländliche Regionen gibt, wo es auch Vereine gibt, die eben sehr exklusiv unterwegs sind. Aber in der Tat, also die ganzen Wanderungsbewegungen und auch die schwindende Attraktivität von Innenstädten, sei es durch auch Onlinehandel und damit fehlenden stationären Handel, sei es durch Mieten, sei es vielleicht auch durch Kinderbetreuung, wie auch immer, Homeoffice-Regelungen, stellen eine Chance dar für ländliche Regionen und eben auch für die Vereine dort. Aber dann müssen die Vereine dann ihren möglichen blinden Fleck gar nicht zu sehen, wer zieht denn eigentlich hinzu und die anzusprechen. Das ist eine Aufgabe, die die Vereine dann eben auch wahrnehmen müssen.
Wie schließt man den blinden Fleck?
Indem man sich ihn erstmal eingesteht. Also ein blinder Fleck ist deswegen ja ein blinder Fleck, weil man ihn nicht sieht und man bei sich eben auch nicht vermutet.
Du hattest gerade schon gesagt, jetzt waren wir gerade beim Land, jetzt gehen wir mal in die Stadt. Du hattest ja gerade schon angedeutet, es wird unattraktiver in den Innenstädten. Und wir haben ja immer wieder das Problem, dass Ladenflächen nicht vermietet werden oder Teilladeflächen nicht vermietet werden. Jetzt ist natürlich klar, dass das infrastrukturell nicht vielleicht die schönsten Sportstätten sind der Welt, aber sie sind halt da. Also es sind ja trockene Räume immerhin, die meistens noch einen Wasseranschluss haben. Und es gibt ja nicht jeden Sport, der jetzt, sage ich mal, eine große Halle erfordert und vielleicht einen Basketballkorb oder ein Handballtor. Und wenn wir jetzt über diese Probleme nachdenken, dass wir, ja, sag ich mal, vielleicht auch Hallenbelegung haben, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, dass eine Halle, komplette Halle belegt wird, gerade wenn wir die Halle in drei Feldern wieder teilen müssen, wäre das doch ein gangbarer Weg. Weißt du, ob es schon Initiativen gibt oder Ideen, dass man sagt, okay, als Stadt entweder zu verringerter Miete oder ganz offen, so wie es ja teilweise auch für Startups gemacht wird, dass es so offene Mietflächen gibt, dass man das vielleicht Vereinen oder Gruppen zur Verfügung stellt, um, keine Ahnung, Gesundheit, also sag ich mal, Gesundheitssport zu machen, Yoga, Pilates, Tanzkurse zum Beispiel, das sind ja so typische Sachen, die ganz gut gehen würden. Auch um vielleicht die Innenstädte mal wieder attraktiver zu machen, auch um den Einzelhandel ein bisschen anzukurbeln, oder ist das noch ein komplettes Thema, was brach liegt?
Also ich weiß, dass es auf Konversationsflächen, also dort, wo Industriebrachen und so sind, bevor man dann eben städtebauliche Vorhaben startet, die ja lange Vorläufe und Planungszyklen haben, dass man dann mit temporärer Nutzung versucht, solche Gebiete nicht verkommen zu lassen, und dass in diesem Zusammenhang die Sportnutzung immer stärker auch in den Fokus rückt. Bei den Innenstädten scheint es mir aber so zu sein, dass da der Einfluss der Kommunen relativ gering ist, weil es ja in erster Linie um private Flächen handelt. Und dann die privaten Vermieter oder die Immobilienfonds, die Eigentümer sind, möglicherweise noch nicht in genügendem Maße auch auf den Sport zugehen und andersrum dann der Sport diese Möglichkeiten auch noch nicht für sich entdeckt hat. Also mir fällt da, also mir ist noch kein gutes Beispiel vor die Füße gefallen, wo es tatsächlich aus so einer Belebung der Innenstadt Problematik heraus zu einer dauerhaften Kooperation von Immobilien und Sport, insbesondere Sportvereinen auch gekommen ist.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Idee, die ich reinwerfe, über die wir nicht diskutiert haben bisher. Ich springe noch mal thematisch ein bisschen und nehme noch mal die Dienstleistungsvereine ins Visier. Und ich übertreibe es jetzt mal. Und bin mal gespannt, also ne, die Position finde ich selber nicht prickelnd und zukunftsfähig, aber teile sie trotzdem. Und zwar möglicherweise haben wir in ein paar Jahren Vereine, die sich so stark als dienstleistungsorientierten Anbieter sehen, dass er möglicherweise Standorte aufmacht außerhalb seines Kerngeschäftes, so eine Art Vertriebsmodell. Also ich belebe, wie Fitnessstudios ja auch so Ketten bilden, bilde ich dann halt den Fußballverein, wir haben jetzt in der Bundesliga haben wir so einen Verein, ne, der zu einem Konzern gehört, dass es sowas eventuell dann auch geben könnte im Breitensportsektor. Was denkst du dazu?
Also erstmal ist mir neulich aufgefallen, gar nicht so lange her, dass es sowas im Bereich des leistungsorientierten Trainings schon gibt. Da gibt es Leichtathletikvereine, die heißen gleich plus dann eben die Stadtbezeichnung, und die haben den gleichen Vorsitzenden. Dessen Konzept wird dann eben an ganz verschiedenen Standorten tatsächlich auch umgesetzt. Und kann ich mir durchaus vorstellen, geht aber weg dann eben von der traditionellen Auffassung des Vereins. Und klar, jeder kann einen Verein gründen, und wenn der den rechtlichen Vorschriften entspricht, dann kann er auch noch gemeinnützig werden. Wenn das aber ein Massenphänomen wird, dann müssen sich die Verbände die Frage stellen, für wen sind sie eigentlich noch da? Und das wird eine schwierige Diskussion, dann gar nicht mehr so auf der Ebene der Vereine, sondern eben auf der Ebene der Verbände. Für was stehen dann die Verbände? Für welchen Vereinstyp sprechen sie? Und ist denn dann das Ein-Platz-Prinzip, also dass man sagt, pro Sportart vertritt ein Verband diese Sportart und ein Landessportbund und hat alle Sportvereine unter sich, ist es an der Stelle dann noch durchhaltbar, wenn diese Art von Verein tatsächlich zahlenmäßig deutlich aufholen würden.
Aber ich sag mal so, im ersten Moment ist es aber eigentlich nicht schlecht. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt mal wieder über das Thema kurz Bürokratie sprechen, das ist ja schon eine Bürokratieersparnis, wenn gewisse Prozesse quasi zentralisiert und dann quasi notwendige Prozesse halt in die einzelnen, ich sag mal, Standorte dann auslagert, sowas wie Hallenaufschließung, Trainer, wenn du Wettkampfbetrieb hast, auch das. Ich meine, es muss ja, also die Frage, ob es einen Wettkampfbetrieb dann gibt oder ob es quasi ein wirkliches reines, sag ich mal, wie soll ich das sagen, so wie wir uns einen Verein gegründet haben, der ja auch keinen Wettkampfbetrieb hat, sondern einfach just for fun ist. Da ist ja schon die Frage, ob das nicht eigentlich sogar effizienter ist. Und wie man die Gemeinschaft dann lebt, ist ja nochmal ein anderes Thema. Also das kann man ja auch vielleicht sogar da entwickeln.
Ja klar, also da sind ja, da Fantasien sind ja keine Grenzen gesetzt. Also wenn du jetzt einen Großsportverein hast, der an mehreren Standorten trainiert, dann musst du einfach das nur gedanklich ausweiten. Dann ist eben der Standort nicht in einem einer Stadt, sondern geht es über die Stadtgrenzen hinaus und kann eben dann sogar innerhalb eines Bundeslandes mehrere Standorte haben. Klar.
Und du hattest ja, glaube ich, auch gesagt, es gibt, glaube ich, so eine Kerngröße an Personengruppen für einen Verein, die eigentlich gut aus einer Gemeinschaft haben. Und weil man die halt, sag ich mal, an der Stelle begrenzt auf einem Standort, hat man da eigentlich ja fast genau dasselbe Gefühl wahrscheinlich am Ende.
Genau, und deswegen sind ja auch Großsportvereine eigentlich ein Zusammenschluss von mehreren Vereinen mit gemeinsamer Buchhaltung und Mitgliederverwaltung. Wenn Großsportvereine dann weiter wachsen, dann werden sie ja auch mehr oder weniger verbandsähnlicher, weil sie verschiedenste Sportarten unter einem Dach mit einem Dienstleistungsangebot für diese Sportarten verbinden. Und wenn man dann jede einzelne Abteilung von Großsportvereinen nimmt, die könnten eigentlich auch eigene Vereine sein.
Definitiv, also das glaube ich und das passt auch, glaube ich, ganz gut zur Philosophie, wie sich manche Großsportvereine auch entwickelt haben, also in der Sinne von, wie sie sich selber auch verstehen, auch als Treiber vielleicht von ja fast schon gesellschaftlichen, quartiersentwicklungstechnischen Sachen, so auf einer eher lokaleren Ebene. Also durchaus ein Ansatz, den ich ganz gut nachvollziehen kann. Du kommst bei uns aber auch nicht ganz davon ab. Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen Zukunftsszenario beziehungsweise vielleicht ein Utopie-Szenario mal an die Wand gemalt. Wir sind jetzt aber beim Thema Glaskugel nochmal. Du darfst jetzt mal Zukunftsforscher spielen und uns mal sagen, wie sieht eigentlich die Sportvereinslandschaft in 15 Jahren aus? Oder also ne, so 2040. Wie machen wir da alle Sport und sind wir eigentlich noch im Verein in deiner aktuellen Perspektive und mit dem wissenschaftlichen Background, den du hast?
Also, ich glaube, dass Vereine auch in 15, 20 Jahren eine bedeutsame Rolle bei der Organisation des Sports spielen werden. Es wird abhängig sein von den Geburtenraten und der demografischen Entwicklung, in welchem Maße das noch passiert. Aber Vereine sind nach wie vor durch ihre Bindungswirkung wirklich attraktiv und werden auch erfolgreich sein bei der Einwerbung von Kindern, Jugendlichen und werden weniger erfolgreich sein bei der Bindung, es sei denn, da kommt ein Quantensprung. Also ich sehe die Zukunft für die Sportvereine nicht schwarz, insbesondere wenn sie versuchen, nicht jeder Verein, aber in ihrer Breite auch ein breites Angebot vorzuhalten, wo jede eine Bewegungsform findet, die dem jeweiligen Anlass entsprechend auch sich wiederfindet. Bin nicht ganz so sicher, ob die jetzt noch sehr stark vorhandene Dominanz des Wettkampfsportes in vielen Sportvereinen durchgehalten werden kann oder ob wir nicht in stärkerem Maße auch schon in dem Bereich von Kindern und Jugendlichen eher allgemeine, eher sportartübergreifende Angebote finden werden. Bin ziemlich sicher, dass es mehr von dieser Art gibt, bin aber unsicher, wie stark diese Entwicklung dann auch tatsächlich sein wird. Wir werden in 10, 15 Jahren mehr Sportvereine haben, die sich hauptamtlicher Arbeit bedienen, ohne dass es ein Massenphänomen wird. Diese Prognose, dass Hauptamt sehr stark um sich greifen wird, die gab es auch schon 1995, ist da glaube ich die erste Veröffentlichung, Hans-Dieter Horch, der diese Prognose schon mal abgegeben hat, und es ist maximal ein sehr moderater Wachstum zu verzeichnen. Also eher glaube ich, dass neue Organisationsmodelle entstehen, also dass sich zum Beispiel mehr Menschen ein Vorstandsamt teilen, dass man mit weniger Positionen und effizienter Vorstandsarbeit auskommt, dass die Digitalisierung den Anteil an Sitzungszeit reduziert, wenn man das möchte, etc. pp. Also da glaube ich stärker dran. Und ja, vielleicht als letztes noch, der Sportverein ist eine prägende Sozialisationsinstanz auch in 10, 15 Jahren, neben für Kinder und Jugendliche, neben dem Elternhaus und der Schule, und die wichtigste Nummer 3, weil sie eben von Menschen geprägt wird, die nicht professionell dann auch in der Pädagogik etc. unterwegs sind.
Das ist auf jeden Fall eine Zukunft, mit der ich mich persönlich auch identifizieren kann.
Ich habe noch mal eine Nachfrage. Eine Sache ist jetzt ausgelassen, aber ich glaube, aufgrund von allem, was du bisher jetzt gesagt hast und auch mit der Aussage, dass es ja noch mal wieder diesen Shift gibt, sage ich mal, mehr zu Freizeitorientierung anstelle Wettkampfbetrieb, die Position der Sportverbände, wird die sich verschlechtern oder gleichbleibend sein?
Also für die Sportverbände ist die Prognose ziemlich schwierig, finde ich, weil das hängt nicht nur von der Entwicklung der Vereine ab, sondern es hängt vor allen Dingen von der Position der Sportverbände gegenüber dann Politik und gesellschaftspolitischen Entscheidungen ab, weil wenn man ja in die Haushalte der Sportverbände hineinguckt, dann werden die eben nicht maßgeblich von den Mitgliedsbeiträgen ihrer Mitglieder geprägt, sondern sie werden geprägt von öffentlicher Förderung, von Projektgeldern und zum geringen Teil eben auch zum Verkauf von eigenen Leistungen. Und da bin ich unsicher, wie denn die Sportverbände in dem Konglomerat der gesellschaftspolitischen Aufgabenverteilung ihre Position stärken oder verlieren oder gleichbleibend relevant sein werden. Hat sicherlich auch damit was zu tun, inwieweit wir auf der Sportvereinsebene in stärkerem Maße diese Hinwendung zu den Großsportvereinen sehen, die ja dann wiederum mitgliedergetrieben verbandsähnliche Strukturen ausprägen und dann damit nicht Gegenmodell, aber damit zumindest nochmal ein sichtbareres Modell zu den aktuellen Verbänden liefern würden. Und wenn wir dann noch eine Verschiebung weg aus dem Wettkampfsport bekämen, dann wird es nochmal schwieriger für die Verbände.
Okay, dann vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Sehr umfangreich, auch sehr lange Folge, wie zu erwarten war, wenn wir zu dritt reden. Lutz, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war sehr informativ. Ich habe viele Dinge gefunden, wo ich zustimme. Es gibt auch Dinge, wo ich das vielleicht anders sehe. Aber auf jeden Fall habe ich wieder viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Das freut mich sehr. Danke nochmal.
Gerne.
Ja, das war heute wieder super informativ, Pascal, oder? Was sagst du?
Auf jeden Fall. Spannende Episode. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, für dich als Zuhörerin war auch was mit dabei.
Ja, auf jeden Fall habe ich heute neue Perspektiven auf die Themen mitgenommen. Und falls es für dich als Zuhörer auch so interessant und lehrreich war, dann natürlich gerne diese Episode teilen im Bekanntenkreis. Denn schließlich der Verein, ihr habt es gehört, ist ein Konglomerat aus vielen Personen und ihr könnt nur zusammen euren Verein auf ein neues Level heben und die Folge hat euch definitiv heute, glaube ich, geholfen. Und falls du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für den Podcast hast, ja, dann schreib uns doch gerne an info@vereinstrategen.de. Sonst sehen wir uns natürlich in 2 Wochen wieder zur letzten Folge in diesem Jahr. Und da werden wir mal über Vorsätze sprechen. Aber nicht unsere Vorsätze, keine Sorge, sondern über die Vorsätze, die du mit deinem Verein dir für 2025 vornehmen solltest. Also, bis dahin, bleib engagiert, genieß Weihnachten und bis zum nächsten Mal.